So, dann hallo und herzlich willkommen schon zur zweiten Ausgabe von unserem neuen Format, den Nachschuss. Und natürlich habe ich mir heute wieder einen Gast eingeladen. Und der Gast, würde ich sagen, stellt sich jetzt einfach mal selber vor.
Ja, hallo in die Runde. Hallo Ronny. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung und für die Möglichkeit, ja, an deinem neuen Format mit teilzunehmen. Mein Name ist Markus Wilnewski. Man kennt mich vom Weißenfelser Fußballverein Schwarz-Gelb, beziehungsweise jetzt zuletzt natürlich von der Spielgemeinschaft Langdorf Schwarz-Gelb, die sich ja zwar nun aufgelöst hat, kommen wir sicherlich später nochmal zu dem Thema. Und an sich bin ich durchgängig bei einem Verein gewesen und geblieben, in der Jugend angefangen, 1996 bei Schwarz-Gelb und ja, immer dort geblieben, ganze Familie dort involviert in dem Verein. Und ja, bin dort ein Spieler gewesen und dann relativ früh auch in den Vorstand gegangen. Und dann in den letzten Jahren, sage ich mal, ja, in allen offiziellen Dingen, auch um die Spielgemeinschaft, in den offiziellen Terminen tätig gewesen und habe unsere Internetseite und auch unseren Facebook-Account gepflegt, die Spielberichte geschrieben, zusammen mit meinem Vater, der die Videos dort gemacht hat. Daher kennt man mich irgendwo ja, der eine oder andere. Und ja, freue mich auf die Runde heute mit dir, auf die Auswertung und aufs Gespräch.
Ja, Markus, also das ist ja wirklich eine stolze Vita letztendlich, weil du, wie schon gesagt, immer bei einem Verein geblieben bist. Denkst du, dass es heutzutage selten geworden ist, dass jemand sich so einem Verein verschreibt?
Ich denke, dass es mittlerweile etwas anders geworden ist. Ja, würde ich schon sagen. Natürlich gibt es überall Leute, die ja wahrscheinlich jahrelang in einem Verein treu bleiben und das auch durchgängig weiterhin sind. Aber ja, für jüngere Spieler, ich denke, es wechselt doch häufiger momentan. War früher irgendwo wahrscheinlich mit dem Verein, war ja auch mehrere Vereine, ob es Dorfvereine waren oder auch wie bei uns, mehr vertreten. Man war etwas mehr verbunden, glaube ich. Und heutzutage geht's doch, denke ich, eher an den Wechsel. Dass man guckt, wo kann ich mich verbessern, wo gibt's vielleicht bessere Rahmenbedingungen, ob strukturelles, ob es auch schon platztechnisch ist oder wo es natürlich vielleicht den einen oder anderen Euro auch gibt. Das ist natürlich im Laufe der Jahre schon ein Faktor gewesen und denke ich dadurch auch, dass die Wechsel etwas häufiger vonstatten gehen.
Ronny Sieber sprach letzte Woche so ein bisschen davon, dass der Markt versaut ist, auch im Bereich dann näher so Landesklasse, Landesliga. Jetzt warst du verantwortlich für einen Verein. Kannst du das auch in den unteren Klassen so ein bisschen bestätigen, dass so die Ansprüche für potenzielle Neuzugänge doch gestiegen sind?
Ja, würde ich sagen, kann ich so sagen. Ich sag mal, bei uns die Gespräche, gerade die Spielgemeinschaft, das hat ja mehr Daniel Hauke geführt und dort das Scouting übernommen. Aber in den Anfangszeiten habe ich natürlich auch nochmal mit dem einen oder anderen gesprochen, eher vielleicht noch aus alten Bekanntschaften. Aber wenn ich mit Daniel in Kontakt bin, wenn ich dann mir manchmal Dinge anhöre, was dort Spieler so als Erstfragen mitstellen, verlangen, da muss ich manchmal so ein bisschen schmunzeln, wenn ich denke, es geht hier um Kreisfußball. Klar, Systeme und so weiter, das spielt alles irgendwo eine Rolle, aber gab's mal eine nette Anfrage oder hat er mir erzählt von einem Gespräch. Bedingungsweise natürlich nur Viererkette, er kann auch nur Viererkette spielen, alles andere gibt's nicht. Dann war er beim Training, haben wir uns das angeguckt, das war auch die Phase, wo ich selber gerade mit Co-Trainer war. Und da dachte ich mir, okay, immer erstmal mit dem System anfangen, vielleicht wollen wir mit dem Fußball einmal erstmal anfangen. Also das ist manchmal schon witzig. Das ist manchmal schon ein bisschen witzig, was dann manche, ich weiß nicht, ob aus der FIFA-Welt ist oder was sie sich beim Fußball angucken und dann für Ansprüche haben. Ja, das hat sich schon stark geändert, mal abgesehen davon von Geldern, die vielleicht jetzt so selbst schon im Kreis-Oberliga-Bereich fließen, wo ich glaube, wir früher nicht mal ansatzweise dran gedacht hätten, irgendwo den Verein anzufragen, ob wir Geld bekommen. Wir wollen einfach Fußball spielen und Spaß an der Sache haben wir natürlich irgendwo erfolgreich, aber ja, das hat sich schon geändert, definitiv.
Würdest du das auch ein bisschen als Generationsproblem bezeichnen? Ich meine, du hast nun auch mit vielen Spielern gearbeitet, auch unter vielen Trainern, die, ich kann mich an deine Jugendzeit erinnern, Thomas Beyer war dein Trainer gewesen, ja?
Ja,
das. Da wo es ja schon, sag ich mal, auch, ich sag mal, ordentlich zur Sache ging. Würdest du sagen, dass die Generation sich ein bisschen verändert hat, dass die Widerstände nicht mehr so überwunden werden wollen?
Ja, definitiv. Ich will manchmal immer nicht sagen, ob es nur manchmal Generationsproblem ist oder ob es vielleicht auch ein gesellschaftliches Problem ist. Weil auf der einen Seite, klar, man hat mittlerweile die Apps, die wir alle haben, Abstimmung zum Training, zu allen Dingen, was viele dann einfach nicht hinbekommen, wo ich nur immer mit dem Kopf schüttle oder mit allen Leuten, die natürlich in der Verantwortung stehen, ob es Trainer sind oder Offizielle, wo ich da das verstehe, kann ich irgendwie nicht nachvollziehen. Aber man sieht es manchmal auch, ich sag mal, wenn ich jetzt ein bisschen in der alten Handgruppe bei uns gucke, auch dort, und das sind ja nun mal die Älteren, wo das früher überhaupt kein Problem war, gab's ja nicht, ne? Beim Trainer wurde sich abgemeldet zum Spiel und zum Training. Ansonsten ging man davon aus, alle sind da. Und das gab's auch so. Und dann habe ich es mir natürlich dreimal überlegt, ob ich beim Trainer anrufe und vielleicht absage. Und wie du ansprichst, unter Thomas Bayer damals, schöne Grüße gehen raus, ein Top-Trainer war das, es war eine richtig tolle Zeit. Da haben wir uns nicht getraut, kurz vielleicht eine Ausrede zu finden. Heute ist das Wetter vielleicht nicht so schön und dann gehen wir nicht hin. Zumal das auch der Konkurrenzkampf da auch anders war. Heute ist es teilweise so, du bist ja ein bisschen darauf angewiesen, dass du deinen Kader entsprechend zum Spieltag beisammen hast und dann musst du halt Donnerstag, Freitag die Leute teilweise anrufen. Wie sieht's denn aus? Seid ihr nur da oder nicht? Und das ist schon eine Sache, die hat sich stark verändert und das ist sehr anstrengend für alle Offiziellen, für alle Trainerteams, denke ich mal. Das hat sich, also das sind für mich unnötige Nerven, die wir dort verlieren als Offizielle, wo ich sage, da ist doch jeder eigentlich in der Eigenverantwortung als Spieler, weil es ist das Hobby und ich möchte Fußball spielen, also sollte man da auch ein bisschen mitmachen. Das hat sich wirklich verändert, muss ich sagen. Das ist ein negativer Trend.
Sprichst du da ein wahres Wort an? Also ich kann mich an meine Mark Werbner Zeit erinnern, wo Sigmar Bahrains mein Trainer war und meine damalige Freundin hatte einen Kurzurlaub gebucht am Wochenende als Überraschung für mich. Da hatte ich die ganze Woche Dampf, zum Trainer zu gehen und dem das zu sagen, weil das Verständnis dafür war nicht unbedingt vorhanden.
Genau so ist es. Und wie gesagt, wir sind da, sag ich mal, Fußballverrückte und können da wahrscheinlich noch weniger Dinge verstehen oder akzeptieren. Was heißt akzeptieren? Akzeptieren nicht mal dann irgendwo alles, aber wir haben Geburtstage, Familiengeburtstage bei uns waren so, dass wir das Spiel von der ersten integriert haben in dieses in den Geburtstag. Da ist die ganze Familie auf den Sportplatz gekommen. Aber gut, heute ist halt der dritte Geburtstag vom Hamster und dann kommen wir halt nicht. Also ja, Spaß beiseite, ein bisschen übertrieben. Am Privatleben, alles geht da irgendwo vor. Aber ja, die Hürden, Absagen zu finden, die sind deutlich geringer geworden, habe ich das Gefühl.
Nicht so Probleme mit dem Thema haben wahrscheinlich die Verbandsliga-Mannschaften. Und da gehen wir gleich mal in Richtung Spieltagsanalyse vom letzten Spieltag ein bisschen ein, bevor dann über deinen Werdegang und in deine Themen vom WFV Schwarz-Gelb-Weißenfels sprechen. Ja, in der Verbandsliga war es so, dass der SSC Weißenfels seinen Fluch beendet hat gegen den BSV Halle Amdorf. Letztes Jahr die dramatische Schlusssekunde am letzten Spieltag, wo man den Aufstieg leider verspielt hat. Diesmal ging es Richtung Weißenfels aus, 2-1. Man hat früh die Tore gemacht durch Tim Koch und André Cesulia. Am Ende musste man dann doch ein bisschen zittern. Pascal Panier mit dem Anschluss und dann zwei gelb-rote Karten noch in der Endphase der Partie. Ein guter Erfolg für den SSC, wie ich finde. Und ja, deine Berührung mit dem SSC, die ist ja auch durchaus vorhanden gewesen damals durch die Spielgemeinschaft im Nachwuchs. Wie guckst du noch nach Weißenfels?
Ja, die Saison tatsächlich noch mal mehr, da erstens war Kai Löser natürlich von der Spielgemeinschaft dorthin gewechselt ist vor 2 Jahren wieder und natürlich auch Martin Sichting, mit dem ich auch vor der FUBU-Zeit schon, aber natürlich dann noch mal durch die FUBU-Zeit, wo ich es mehr verfolge, doch immer regelmäßig mal im Austausch bin und auch die Spiele gegen Großkirchen immer sehr genossen habe, weil er immer schon eine sehr gute Spielanlage dort schon hatte und ich mich sehr für ihn freue, dass er den Schritt, diesen ambitionierten Schritt zum NSC dort jetzt gegangen ist und wünsche ihm dann natürlich auch alles Gute und viel Erfolg und dadurch verfolge ich es umso mehr, aber natürlich auch sonst hat man, wie soll ich immer sagen, aus alten Zeiten den Stadtrivalen und wenn diese Rivalität natürlich jetzt so nicht mehr Bestand euch aufgrund einfach des Leistungsunterschieds SSC. Super Arbeit gemacht in den letzten Jahren um Mike Zimmermann und so weiter. Also wenn man jetzt sieht, erste Verbandsliga eigentlich schon ein paar Mal am Abstieg in der Oberliga gescheitert, die zweite Landesliga schon gespielt, sicherlich wahrscheinlich auch jetzt eins der Teams, die oben mitspielen werden, Landesklasse, und jetzt die dritte Mannschaft sogar Kreisoberliga, also das ist schon top. Von daher, diese Realitätsthemen sind ja das lange nicht mehr der Fall, das ist ja dann schon meine Anfangszeit noch gewesen, immer im Männerbereich, wo wir dann mehr gegen die zweite noch gespielt haben. Ja, Spieler, die, wen hat man gegenüber gestanden, noch sowas wie Rakowitz, ja, das waren natürlich Duelle, da konnte man viel lernen. Da ging es auch immer mal heiß her, auf alle Fälle, aber nee, SSC, ja, wichtiger Sieg jetzt nach der kleinen Durststrecke und denke mal auch wichtig, dass sie es über die Runden gebracht haben. Bitte haben sie ja mit der Chancenverwertung zu hadern, wie ich auch von Martin gehört habe. Man hat es auch in dem Spiel gegen HFC, das habe ich mir tatsächlich auch angeschaut, gesehen, dass dort ja auch mehr drin gewesen wären, die ein sehr gutes Spiel gemacht haben und drei sehr, sehr hochkarätige Torchancen auch gegen HFC sind hatten. Von daher denke ich aber, sie werden ihren Weg wieder machen und oben an der Tabellenspitze mit Zorbau, denke ich mal, irgendwo um den Aufstieg mitkämpfen, ja.
Ja, jetzt hatten die natürlich auch zwei absolute Highlight-Spiele mal, muss man mal echt so sagen, gegen die BSG Chemie Leipzig und gegen den HFC. Was hätte das für dich bedeutet, wenn du mal in so einer Partie da auf dem Feld gestanden hättest?
Ja, das ist natürlich eine tolle Sache, deswegen gerade beim HFC, wo auch ja, richtig gut viele Auswärtsfans mit dabei sind, da hast du schon ein bisschen Gänsehaut, denke ich mal. Martin hat sicherlich sehr genossen. Und ja, in der Jugend, okay, haben wir natürlich auch mal gegen HFC gespielt. Das waren so kleine Highlights. Ansonsten war so damals das Highlight auch auf dem Stadion mal ein Vorspiel gegen Rot-Weiß-Weißenfels, die damals Verbandsliga gespielt haben, im Pokal auf dem Stadion zu spielen. Das war, sag ich mal, für mich selber so ein bisschen der Highlight-Spiele gewesen. Haben wir dann 4-3 gewonnen. Ja, gegen, sag ich mal, meinen Jugendfreund Rico Bornstein damals noch, Rot-Weiß-Spieler. Das war so, deswegen kann ich so das, die Atmosphäre im Stadion zu spielen ein bisschen nachempfinden. Natürlich, solche Größen wie HFC und sowas, da bin ich dann realistisch. Also das hätte ich wahrscheinlich als Spieler dann nicht mehr im Männerbereich, ja, hinbekommen. Aber tolle Sache. Und ja, war auch ein gutes Spiel auch. Von daher passt das.
Ja, ein paar Kilometer weiter in Zorbau gab es eine, ja, doch schon eine Überraschung, würde ich sagen. Also, gegen den bis dato Tabellenführer SV Fortuna Magdeburg gelang ein 3-0-Sieg. Das ist schon für meine Begriffe eine echte Hausnummer. Und ja, Kevin Neuhaus, Alexander Meyer und Aaron Soten hatten die Tore erzielt für das Team von Rüdiger Hoppe. Ja, Zorbau scheint wieder ein Wort mitzusprechen. Im Kampf um den Aufstieg haben natürlich auch mit Rüdiger Hoppe einen erfahrenen Trainer geholt, der zumindest ergebnistechnisch ja in Weißenfels auch eine gute Arbeit geleistet hat. Wie guckst du nach Zorbau und wie hast du den Trainerwechsel vor allem beurteilt?
Ja, auf jeden Fall erstmal ein wichtiger Sieg, wie du sagst. Spitzenspiel klar gewonnen, somit auch nach dem schon wichtigen Sieg auch beim SSC, späten Sieg beim 1-2, kann man dann sagen, ja, die Ambitionen sind dann wieder da, dass man auch vielleicht wieder direkt den Aufstieg machen kann, auch wenn sie das natürlich vielleicht, ich glaube, im Stammtisch haben sie sich ein bisschen angesprochen, das Herr Neuhaus, dass sie vielleicht ein bisschen kleinere Brötchen erstmal backen wollen, aber es sieht gut aus und ja, warum auch nicht, wenn es funktioniert, wenn es läuft und wie du sagst, mit dem Trainer, denke ich, ist da viel Erfahrung da. Ja, der Trainerwechsel, fing ja dann ein bisschen mit André Jentsch dort an, mit dem habe ich selber ein bisschen auch stand ich im Kontakt mal gefragt. Und dann war André Hoppe dort, wo es auch lief. Ja, da kenne ich dann zu wenig Internas, warum, weshalb dort die Wechsel stattgefunden haben. Dass dann gleich der Sprung vom SSC nach Zorbau dann ging, das ist dann immer ein bisschen interessant, auch wenn dann die Derbys stattfinden, denke ich. Wie auch früher schon, da habe ich die Derbys natürlich auch verfolgt. Tendenziell war ich da ein bisschen immer mehr auf der Zorbauer Seite, aufgrund, dass ich, sag ich mal, in der Jugend mit Sebastian Dose, Patrick Baudisch, die zu der Zeit dann bei Zorbau gespielt haben, früher zusammengespielt habe, sehr guten Kontakt hatte. Deswegen hat mich das auch immer interessiert, was Zorbau macht. Auch natürlich dann unter Mike Kunze auch. Habe ich dann natürlich von Basti auch immer mal nachgefragt, wie ist es, unter so einem Trainer zu spielen und von daher auch immer interessiert und natürlich immer wieder sensationell, dass da auch vor allem das im Prinzip, wenn man so nimmt, auch wenn da natürlich gute Mittel dahinter sind, so bewerkstelligt und weiterhin auf den Weg geht. Also auch dort natürlich sehr interessant und auch gut für den Burgenlandkreis und für ein Spitzenteam dazu haben.
Ja, ich habe natürlich den Weg auch von Baudisch und Branch und wie sie alle hießen auch ein bisschen verfolgt. Ich weiß nur, dass Baudisch jetzt noch bei Roter Stern Leipzig spielt, wenn ich noch richtig informiert bin. Ne? Hast du noch Kontakt zu den Jungs?
Ja, zu Patrick ist ein bisschen weniger tatsächlich. Hör dann immer mal ein bisschen von Basti was. Also am meisten habe ich zu Sebastian Dose, der mittlerweile bei Naumburg spielt, noch Kontakt. Aber ja, zu der Zeit, wo sie noch dort gespielt haben, da war es regelmäßig. Jetzt ist es ein bisschen weniger geworden, ja. Aber er spielt in Leipzig ja heute.
Genau. Ja, kommen wir eine Liga tiefer, in die Landesliga. Dort gab es ein Steinbeben, und zwar in Zeitz beim 1. FC. Die haben nämlich den Bock endlich umgestoßen. 3:1 Erfolg gegen Brachstedt. Musa Kaba, Isuf, Jabi, Suan und Wright Hamed Atanda Ayamba Jedo. Ich glaube, ich habe es richtig ausgesprochen. Mit den Toren für Zeitz, nachdem Mai Kunze ja auch öffentlich seinen Trainerposten zur Verfügung gestellt hat, dann kam eine Pressemitteilung von Zeitz, dass man hinter dem Trainer steht, hinter der Mannschaft steht, den Weg weitergehen möchte. Jetzt der Sieg. Ja, Markus, was sagst du generell zu den Entwicklungen in Zeitz?
Ja, wie ihr das letzte Woche schon besprochen habt, kam natürlich vielleicht ein bisschen überraschend, aber klar, wenn es nicht läuft, dann überlegt man alle Richtungen. Aber ich denke, mit Mike Grünner, ich glaube, was viel Besseres kann man nicht bekommen. Und da denke ich, ist das auch die richtige Entscheidung und dass da die Köpfe zusammengesteckt wurden. Und jetzt auch der Sieg entsprechend herausgekommen ist erstmal ein wichtiger Schritt zur Zeit, sollte so weitergehen. Und ja, mit der Anlage dort in Zeitz, das ist ja eigentlich, das ist ja wirklich ein Glücksstück. Und ich denke, dadurch, dass wir auch Mike geholt haben, sollten sie, oder dachte ich eigentlich auch, dass das in den nächsten Jahren auch weiter nach oben geht. Die zweite ist ja nur auch dran, denke ich mal, einen Schritt dann vielleicht in die Landesklasse zu gehen. Ein paar Mal knapp gescheitert. Eine gute Truppe. Von daher denke ich schon, dass sich Zeitz auch da hinten auf alle Fälle herausbewegt und vielleicht auch dann irgendwann Richtung oberes Tabellenfeld rückt, und ich denke, das wird sich auch wieder ergeben, und dann werden die Ergebnisse jetzt auch kommen.
Was denkst du, warum das Mike gemacht hat, seinen Posten da so öffentlich zur Verfügung gestellt hat, auch die Mannschaft mit ins Boot genommen hat? War das so ein letzter Hilfeschrei, oder wie würdest du das bewerten? Du warst ein Verantwortlicher von einem Verein, wenn jetzt der Trainer zu dir kommen würde und sagen würde, überlegt euch mit meinem Posten, wie wir weiterverfahren wollen. Wie bewertest du das?
Ja, gut, okay, mittlerweile, ja, sind wir ja auch in den unteren Ligen medialer etwas mehr vertreten. Ich denke, auch gut, wir reden von der Landesliga. Weiß ich jetzt nicht, kenne ich ihn natürlich nicht gut genug oder überhaupt gar nicht in dem Sinne privat oder persönlich. Kann es ja nur immer sehen, also wenn ich mal die Interviews gesehen habe oder auch bei dir. Von daher, ich denke nicht, dass er da irgendwie irgendwas überhaupt gar nicht, sich ins Highlight setzen wollte, sondern vielleicht wirklich nur ein Weckruf auch mal, dass sich alle nochmal kurz hinterfragen, wie es momentan läuft. Anders kann ich es mir jetzt vielleicht selber nicht erklären. Ansonsten würde ich da auch nicht zu viel hineininterpretieren. Am Ende ist es wichtig, wie man intern miteinander spricht. Und ich denke, das werden sie gemacht haben, und dann geht das jetzt wieder vorwärts.
Ja, das nächste Beben, das gab es diese Woche in Naumburg. Rot-Weiß-Kemberg gewinnt gegen Naumburg 3:0, sehr, sehr deutlich. Kemberg bis dato noch ohne Sieg gewesen, mit 6:12 Toren auch vorletzter gewesen. Jetzt der deutliche Sieg gegen Naumburg, die ihren guten Saisonstart mit 4 Punkten aus den ersten 2 Spielen damit so ein bisschen wegschmeißen. Und zu allem Überfluss ist es so gekommen, dass der Cheftrainer Patrick Hausmann sein Amt niedergelegt hat. Ich hatte mit ihm heute gleich Kontakt, wir haben ein bisschen geschrieben. Möchte er sich zu viel verraten, aber es gab schon das ein oder andere Problem, was halt normal ist in einem Fußballverein, dass da nicht immer alles geradeaus läuft. Das ist ja, denke ich, klar, aber ja, oftmals gibt es dann auch einen Punkt, wo es dann eben mal genug ist, oder Markus? Wie siehst du das?
Ja, kann ich verstehen. Irgendwo ist mir ja selber jetzt auch so gegangen bei uns ein bisschen. Ja. Vielleicht später dazu. Sicherlich wirkt wohl überraschend für viele. Ich hatte, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ich habe zu Sebastian Dose noch nach wie vor sehr guten Kontakt. Der hat mir eigentlich auch recht positiv nach den ersten zwei Spielen, ja, das, sag ich mal, erzählt, dass es auch Spaß macht und die Truppe eigentlich gut ist und auch eigentlich so mit dem Trainerteam gut funktioniert. So schnell kann es dann an den Fußball auch mal gehen, ne? Dann findet man sich ratzfatz wieder unten wieder und ja, wer weiß, was dann natürlich da zusammengekommen ist, dass die Entscheidung jetzt bei Patrick so gefallen ist. Ist ja auch ein sehr angenehmer Zeitgenosse und sehr sachlicher, ja, Sportfreund. Ich erkannte ihn dann zu den Duellen gegen die Zweite damals, wo er dann die Zweite noch trainiert hat und wo wir so mal miteinander geschrieben haben. Von daher, ja, ihm auf jeden Fall alles Gute, was auch immer seine Beweggründe waren. Und ja, werden wir sehen, wie es in Nürnberg jetzt weitergeht.
Ja, kann das nur teilen. Also Patrick, wirklich ein Top-Typ, hat sich auch im Stammtisch damals echt mega präsentiert. Ja, viele kennen ihn ja auch privat, ist ein absoluter dufter Typ. Und ich glaube, an Angeboten für Patrick Hausmann wird es in den nächsten Monaten, wenn er dann wieder bereit ist, nicht mangeln. Von daher, ja, drücken wir Patrick die Daumen, dass er jetzt erstmal durchschnaufen kann und dann vielleicht für eine neue Aufgabe die nötige Kraft dann mitbringt. Ja, ja, Richtung Landesklasse. Gehen wir noch eins runter. Dort ist ja das Spiel zwischen dem SSC Weißenfels 2 und Üchteritz aufgrund Platzproblemen ausgefallen. Der SV Groß Grimma feiert einen ganz, ganz wichtigen Sieg, Heimsieg gegen Oberröpplingen. Das war dringend notwendig, nachdem man die ersten vier Spiele ja nicht so performt hat, wie man sich das vorgestellt hat. Justin Bauer, Max Weidner und Max Rakowitz. Ja, der ist ja nun ein bekannter Name im Burgenlandkreis, mit den Toren zum wichtigen Sieg für Groß Grimma. Ja, auch da ein alter Weggefährte von dir aktiv mit Mike Witt. Hast du einen Blick nach Groß Grimma?
Ja, definitiv. Einmal natürlich als Gegner ja noch in den letzten Jahren Kreis Oberliga, aber natürlich, wie du sagst, entweder durch Mike Witt, aber auch durch Cristiano Bayer, wie man auch immer nennt. War ja auch jahrelang mein Mitspieler in der Jugend, auch deswegen natürlich, wo man hinschaut. Und ja, wichtiger Sieg, Befreiungsschlag irgendwo. Mal gucken, ob sie sich jetzt in den nächsten Spielen eben weiterhin dort herauskatapultieren können. Aber natürlich dort auch die anderen Ergebnisse, wenn ich mal mit vorgreifen kann, war natürlich interessant. Rot-Weiß mit doch für mich überraschend deutlichen Sieg gegen Freiburg 4-1. Das hätte ich so nicht erwartet, auch wenn es bei Rot-Weiß ganz gut läuft. Zumindest berichtet Martin Köhler mir das so. Und das, er hat zumindest aus seiner Sicht gesagt, dass er verdient war, der Sieg. Mehr kann ich jetzt zumindest nicht sagen. Aber doch für mich ein bisschen überraschend deutlich, dass ich gegen Freiburg 4-1 gewonnen habe. Ja,
ja, absolut. Du sprichst es an. Sehr, sehr überraschend für mich. Ich war erstmal total baff, muss ich wirklich sagen. Habe ich mit keiner Silbe dran gerechnet, dass Rot-Weiß das so deutlich gestaltet. Christopher Ramon Denzin mit einem Dreierpack. Leon Kopp mit einem 2-1 zwischenzeitlich. Und für Freiburg war es ein Eigentor von Chippy. Ja, also Freiburg ja eigentlich mit so ein bisschen Favoritenrolle. Aufgrund der guten Transfers. Sie haben jetzt die letzten Wochen beleuchtet so ein bisschen. Jetzt so der starke Dämpfer. Denkst du, dass das jetzt nur mal so ein Schuss vom Bug war für Freiburg? Oder denkst du schon, dass da die Favoritenrolle jetzt in der Liga dann doch eher Richtung Kelbra, Braunspetra, SC Weißenfels 2 gewandert ist?
Ja, die Momentaufnahme wirkt so. Ich denke mal, Ronny wird sich bestimmt bei dir gemeldet haben und dich als den Schuldigen auserkoren, weil du sie als Favorit genannt hast. Und jetzt kommt natürlich jetzt kommt natürlich diese Niederlage. Ja, muss man abwarten. Ich denke trotzdem, dass da ein paar Teams sind, die oben mitspielen können. Aber ich bin natürlich auch immer wieder gespannt, was Groß-Grobeter macht. Auf alle Fälle. Das ist natürlich auch so ein interessantes Projekt dort. Und sage ich mal, durch Carsten Buchheim besteht dort natürlich auch irgendwo das Interesse und der Kontakt, wie es dort weitergeht. Gut, das Spiel ist noch ausgefallen, von daher viel weniger muss man sehen. Und natürlich auch die anderen Teams, Wacker Wengelsdorf und Laucha, interessieren natürlich für uns als Burgenländer, dass uns auch der, sag ich mal. Aber ich bin gespannt. Klar, Kelbra, Braunspetra und natürlich irgendwo Freiburg. Und mal sehen, wie sich Rot-Weiß schlägt. Vielleicht können sie auch oben anschnuppern. Und natürlich SSC 2. für mich, wie ich ja schon gesagt habe. Denke trotzdem, dass sie ja doch wieder oben mitspielen werden. Doch.
Ja, du hast schon angesprochen, Laucha. Laucha, ein enormer Befreiungsschlag und wichtiger Erfolg gegen Kickers Gonnertal 4-0, auch deutlich, und das ohne die gesperrten Mario Bothe und Maximilian Stolberg, die ja doch auch eine sehr, sehr wichtige Rolle in dem Team haben. Laucha immer wieder mit einem kleinen Kader unterwegs. Findest du das auch so erstaunlich, dass Laucha sich jetzt schon über 2-3 Jahre wirklich mit einem, ich will jetzt mal übertreiben, 20-Mann-Kader dadurch die Saison kommt?
Ja, spricht natürlich für das Team auf alle Fälle, wo man sagt, dann sie halten dann gut zusammen, beziehungsweise sind vielleicht auch irgendwo trotz kleinen Kaders gut eingespielt und sich dort halten. Hab jetzt so selber den Draht nach Laucha nicht, oder sagen wir mal, bin im Austausch dann immer natürlich mit Hauki da etwas mehr verfolgt. Wir haben ja 1-2 Testspiele auch mal gegen Laucha gehabt, die sogar relativ knapp mal gestalten konnten, bis auf das eine Spiel, da waren wir aber auch mit der halben zweiten Gruppe dort. Ansonsten, ja, im Pokal haben wir immer mal gesagt, wenn wir in Landesklasse fallen, vielleicht kriegen, haben wir vielleicht eine Chance gegen Laucha, aber vielleicht auch nicht. Das war immer so mal Thema. Ansonsten, nee, ist erstaunlich und gut, dass sie sich weiterhin auch in der Landesklasse halten.
Ja, dann machen wir einen Haken an die Landesklasse, die ja diesmal, wie gesagt, mit den spielfreien Wengelsdorfern noch von Steffen Schülert, der auf Scouting-Tour gegangen ist, das Wochenende habe ich so gehört. Und wie gesagt, dem ausgefallenen Spiel vom SSC2 und Großkorbeta, ja, ein paar weniger Burgenland-Teams diese Woche im Einsatz hatte als sonst gewohnt. In der Kreisoberliga gab es auch sehr, sehr interessante Ergebnisse und sehr, sehr auch überraschende Ergebnisse für meine Begriffe. Das ging schon am Freitagabend los. Ich war selbst in Kloster Hessler zugegen. Kloster Hessler gegen FC ZWK Nebra 1-6 zu Hause. Kloster Hessler, die ja doch über ihre Heimstärke oftmals den einen oder anderen Gegner auch vor echte Probleme gestellt haben, stehen jetzt nach 5 Spielen mit 4 Punkten auf Platz 12. Für meine Begriffe, also erstmal stark von Nebra, die haben das auch wirklich so gespielt, wie man es in Kloster Hessler mustergültig spielen muss wahrscheinlich. Aber schon überraschend in der Höhe das Ergebnis, oder?
Ja, definitiv. Ich saß mit Hauki und hab mir den Bayern angeguckt, Freitag, dann kam das Ergebnis rein, da haben wir uns auch angeguckt, dachte, oh, schau an, deutlicher Sieg von Nebra, Grüße an Pobe, er macht wieder Richtung Torjägerkönig vielleicht, die Verteidigung. Ansonsten, ja, vielleicht mal gucken, wie die Saison von Kloster Hessler weitergeht. Letztes Jahr haben sie eine sehr starke Runde gespielt. Wir hatten dort auch, ja, ein bisschen vielleicht auch naiv angestellt, wie du sagst, sollte man von Nebra uns vielleicht da was abgucken, wie man dort spielen sollte. Haben dort auch verloren, relativ deutlich, und hatten dieses Jahr leider auch schon zu Hause kein gutes Spiel. Ich spreche immer noch von mir, auch wenn ich noch nicht mehr an der Spielgemeinschaft ist. Bitte seht's mir nach. Von daher war das eigentlich auch es war nicht mal eine super Leistung von Kloster Hessler in Langdorf, aber unsere Leistung war sehr, sehr schlecht. Und da haben wir ja auch den 2-0 verloren. Aber ansonsten war es das ja bis jetzt, was Kloster Hessler groß an Punkten geholt hat. Für mich auch etwas überraschend. Aber die zweite Saison ist vielleicht immer etwas schwerer als die erste nach dem Aufstieg.
Ja, das haben wir auch schmerzlich gespürt. Ja, dann auch für mich überraschend. Der SC Naumburg 2 nur 0-1 gegen Spora. Also konnten es sehr, sehr knapp gestalten. Ich habe Naumburg 2 letzte Woche schon gelobt, sind doch ein bisschen stabiler oder deutlich stabiler wie in der vergangenen Saison, haben jetzt offenbar ihren Weg gefunden, ihren Spielstil gefunden, zeigt einfach, dass Beharrlichkeit da auch und immer wieder der Glaube dran auch funktioniert letztendlich. Spora, ja, war gegen uns natürlich eine Augenweide, muss ich wirklich so sagen. Konnte das Spiel gegen LSC 3 jetzt nicht so richtig verstehen, warum sie das verloren haben, weil sie einfach wirklich extrem abgezockt spielen.
Ja, kann ich eigentlich so bestätigen, dein Eindruck. Knappes Ergebnis, ja. Ich meine, am Ende, ja, 3 Punkte sind 3 Punkte, wird Spora sagen, aber ja, Naumburg scheint definitiv dieses Jahr wieder stabiler zu sein. Was natürlich dann auch im Abstiegskampf, sag ich mal, wichtig sein wird für alle Teams, die dort unten drinne sind. Das wird sicherlich eine spannende und schwere Saison für die Teams, die unten betrifft. Und Spora, ja, nach wie vor ein Team, was mit um die ersten drei Plätze spielen wird. Und die Niederlage gegen den SSC Dritte, die hat natürlich alle überrascht, wie du sagst. Aber schauen wir mal, wie es dort weitergeht. Aber ich denke, der erste FC Zeitz hat einen wichtigen oder einen Big Point in Bad Kösen gemacht mit dem Auswärtssieg, mit dem 2-1. Jetzt umgeschlagen oder beziehungsweise Pust 1-2-3 Punkt verlustfrei mit 15 Punkten vorne. Das sieht natürlich erstmal gut aus für Zeitz.
Ja, definitiv. Also Zeitz, hast du es gerade angesprochen, gewinnt 2-1 in Bad Kösen. Dort waren wir ja auch schon zugegen diese Saison. Also auch das musst du erstmal dort spielen. Und wir wissen alle, wie heimstark Bad Kösen ist, wie schwer das ist, dort auch zu bestehen. Und Zeitz hat das ordentlich gemacht, hat durch Stefan Tilke, der sehr, sehr stark auffällt als Torschütze diese Saison, einen Neuzugang, soweit ich es gesehen habe, und Oliver Pascal Gruner, der uns sehr bekannt ist aus dem Benefits-Spiel, wo ich mich auch nochmal bei dir bedanken möchte, an der Stelle, Markus, ehe ich das nachher vergesse, für deine und eure großzügige Spende für das Benefizspiel. Da nochmal danke. Das war wirklich außergewöhnlich. Und Moritz, Niklas Prater mit dem Tor für Bad Kösen. Denkst du auch, dass der Aufstieg wirklich dieses Jahr nur über Zeitz gehen wird?
Gerne, gerne. Und vor allem auch danke für dein Engagement in der Hinsicht und für dieses tolle Spiel. Das war, glaube ich, für alle eine schöne Sache. Von daher gerne die Spende dahin. Und ja, wie ich schon gesagt habe, ich denke schon, dass Zeitz 2 der Top-Favorit dieses Jahr ist. Klar, Bad Kösen immer wieder auch eine erfahrene Truppe, eine gute Truppe. Die Langdorfer haben es ja letzte Woche dann auch schmerzlich erfahren mit dem 1-6 zu Hause. Von daher war das, wie gesagt, für mich schon ein sehr, sehr wichtiger Sieg für Zeitz dort in Bad Kösen. Man muss natürlich gucken, Spora, Nessa Teuger und Herrn Gosselstedt, das sind dann noch die anderen, die da ein Wörtchen mitreden können. Aber für mich zum Favorit Zeitz 2 definitiv.
Ja, dann gab es in Groß-Gürschen auch ein sehr, sehr interessantes Spiel, denn SSC 2 war ja spielfrei. Demzufolge konnte Max Berhold frei zugreifen auf den Kader der zweiten Mannschaft, hat sich am Ende für Toni Barnickel und für Luca Säuberlich entschieden. Zwei Spieler, die quasi dann die dritte verstärkt haben, aber man sieht, das muss nicht immer was heißen. 2-1 gewinnt nämlich Groß-Gürschen das Spiel und in der 89. macht dann Alex Wagner den, denke ich mal, viel umjubelten Siegtreffer, nachdem Jonas Weber per Elfer in der 27. Minute das Tor von Jonas Herrmann ausgeglichen hat. Ja, Groß-Gürschen, mit einer soliden Saison, würde ich sagen, sieht alles stabil aus, stehen defensiv gut, nur 3 Gegentore, die geringsten nach Zeitz in der Liga, allerdings auch mit 5 Toren wieder die gewohnte, in Anführungsstrichen, Schwäche in der Offensive. Aber trotzdem, Platz 6 aktuell und der SSC 3 mit dem wichtigen Erfolg natürlich in Spora, womit keiner gerechnet hat, mit 4 Punkten aktuell 11. Haben aber auch noch, Baumersroda als Mitaufsteiger, noch ein bisschen mehr, auch trotzdem erstmal Anpassungs, ich will nicht sagen Schwierigkeiten, aber wir müssen erstmal sich in der Liga, an die Liga quasi gewöhnen.
Ja, interessantes Ergebnis. Und wie du sagst, manchmal ist es dann doch so, dass wenn man dann die Mannschaft verstärkt, ist dann nicht ausreicht. Auch wir hatten das ein paar Mal, wo man dann der erste nicht gespielt hat und wir dann die zweite verstärkt haben. Plötzlich war dann die Niederlage da, aber so ist das manchmal. Und vielleicht auch für den Gegner Groß-Gürschen eine extra Motivation gewesen, das Spiel auch zu ziehen. Ich denke, für Martin Sichting, der, glaube ich, vor Ort war, war das natürlich auch ein sehr interessantes Spiel als Ex-Trainer gegen die dritte seines jetzigen Vereins. Von daher bestimmt eine spannende Sache gewesen mit dem Last-Minute-Sieg dort. Und ja, wie du sagst, Groß-Gürschen, Jahre schon eine gute Spielanlage durch Martin irgendwo erhalten. Immer, ja, das Problem, Tore zu machen, war eigentlich immer das Problem. Einen Stürmer noch zu finden. Ansonsten war das ja immer sehr solide, auch nicht viele Gegentreffer. Sieht jetzt auch wieder so aus, aber zumindest, die Punkte sind gesammelt worden. Von daher, wie du sagst, solide Saison bis jetzt. Wir haben ja auch diesmal verloren. Vielleicht lag es an Martin, dass er jetzt weg ist. Spaß beiseite. Spaß beiseite, sonst haben wir ja immer standardmäßig 1-0 gewonnen gegen Groß-Gürschen. Nee, mal sehen, wie das weitergeht. SSC Dritter, ja, muss man abwarten. Wie du sagst, jetzt angekommen in der Liga. Wir haben sie auch noch. Mal sehen, wie es dort weitergeht.
Ja, dann gab es für mich auch ein überraschendes Ergebnis. Auch mittlerweile muss man ja fast schon sagen, ist es nicht mehr überraschend, weil Borau das wirklich unwahrscheinlich erwachsen macht in der Kreisoberliga. 5:3 auswärts in Kretschau gewonnen. Bereits nach 10 Minuten stand es 3:0 für Borau. Dann kriegen sie in der 15. noch eine glattrote Karte und ziehen das Spiel in Unterzahl trotzdem noch 5:3. Wieder Gianluca Krause mit Doppelpack. Ja, also um mal auf beide Teams einzugehen so ein bisschen. Also Borau ist wirklich für mich überraschend, trotz der zahlreichen Abgänge auch, die sie nochmal hatten jetzt im Sommer. So stabil, noch kein Spiel verloren. Ja, also das ist ja, macht ja auch was mit einer Mannschaft. Und Kretschau dagegen noch ohne Punkt nach 5 Spielen. Ja. Aber die sind halt immer für einen Lauf gut, wie in den letzten Jahren.
Ja, genau so sehe ich es auch. Auf jeden Fall die Überraschungstruppe Borau. Klar, offensiv sind sie sehr gut besetzt, wie du sagst, mit Gianluca Krause oder auch Ottmann auf alle Fälle. Das sind richtig schnelle Spieler, gute Spieler. Wir kennen es noch ein bisschen auch aus der, sag ich mal, Aufstiegssaison. Da haben wir, glaube ich, zweimal verloren gegen Borau. Für als Schwarz-Gelben immer etwas mehr schmerzvoller gewesen als für den Langdorfer als direkter Nachbar. Aber gut. Und was halt überraschend ist, wenn man sieht, mit Schubster oder auch mit Thomas Land, wo ich immer dachte, da ziehe ich meinen Hut für, ich weiß gar nicht, wie alt er mittlerweile ist, dass sie das, sag ich mal, dahin bekommen, in der Kreisoberliga halt defensiv, zumindest die Spiele so hinzubekommen, dass sie gewinnen oder zumindest nicht verlieren, haben wir das jetzt mal keins verloren. Also das ist schon wirklich erstaunlich, und dann auch so lange in Unterzahl das Spiel trotzdem zu ziehen. Ja, Kretschau, ebenfalls überraschend, 0 Punkte. Für mich eigentlich überhaupt nicht ein Team, was da unten jetzt so hingehört. Wie du sagst, die Serie, wie sie letztes Jahr gekommen ist, erwarte ich dort eigentlich auch noch. Dafür ist die Mannschaft eigentlich viel zu gut, meiner Meinung nach. Mal sehen, wo dort gerade, ja, was im Argen ist. Mit Kevi habe ich jetzt noch nicht die Saison gesprochen oder geschrieben. Der wird natürlich auch bedient sein. Ja, mal sehen. Es ist auf jeden Fall erstmal ein katastrophaler Start für Kretscher. Aber ich denke, die werden schon noch ein paar Punkte holen.
Ja, und dann das Spiel, wo du selbst gestern zugegen warst und ich zufällig auch. Ja, Baumhausroda gegen Langdorf 0:2. Wir haben es ja im Vorgespräch, oder wo wir jetzt uns unterhalten hatten, und gestern nach dem Spiel schon ein bisschen ausgewertet. Ja, Baumhausroda zu harmlos, Langdorf abgezockt, defensiv, richtig gut gestanden, das gemacht, was einfach auswärts wichtig ist, auf die zweiten Bälle gegangen. Für mich eine ganz starke Schiedsrichterleistung, das muss ich wirklich mal betonen. Also das war kommunikativ wirklich bombastisch für meine Begriffe. Und ja, dann kam dieses 0:2 zustande. 2 Elfmeter gab es für Langdorf, einer verschossen, einer getroffen. Und ja, Baumhausroda weiter mit einem Punkt. Jetzt natürlich nächste Woche ein hartes Brett in Zeitz. Und Langdorf mit dem enorm wichtigen Dreier vor dem Spiel gegen Nessa Teuchern, ne?
Ja, kann ich eigentlich auch nur bestätigen. Ersten 10 Minuten ging an Langdorf, danach hattet ihr die 15 Minuten, wo er besser im Spiel war, dann war es recht ausgeglichen. Wir machen dann kurz vor der Halbzeit zu einem, ja, guten Zeitpunkt, wie man sagt, psychologisch wichtigen Zeitpunkt, das 1-0. Und vor der Halbzeit, denke ich, waren wir dann ein bisschen besser, beziehungsweise ihr halt so haben wir im letzten Drittel, habt ihr halt den Ball nicht an Mann gebracht, ein paar Standards zwar noch gehabt, aber ja, am Ende hätte Lukas Rennige fast noch einen Dreierpack schnüren können, aber das wäre dem Ganzen natürlich auch ganz hoch gewesen. Also ich denke, das Final geht dann am Ende so irgendwo in Ordnung, aufgrund dessen, dass die Chancen bei euch nicht da waren. Schiedsrichterleistung von Felix Bartel. Ich habe ihn tatsächlich schon mal besser erlebt, wenn ich das sagen darf. Ja, ich glaube, er nimmt es mir nicht übel. Kommunikativ auf alle Fälle, so ist er ja schon immer. Ein paar Entscheidungen auf beiden Seiten habe ich manchmal anders gesehen, aber alles gut, es war nichts Dramatisches dabei. Außer für mich, der erste Elfmeter war für mich keiner. Ist zwar schwer zu sehen, aber ich glaube, weiß nicht genau, wer es war bei euch, er klemmt den Ball, glaube ich, nur mit dem Körper ein und die Stützhand ist wirklich nur, es ist weg, er berührt ihn gar nicht mit der Hand. Und war es dann sozusagen irgendwo auch ein besseres Gefühl, dass er nicht reinging, sondern an die Latte. Dafür dann der zweite, okay, der war dann klar und dann war das dann auch ein richtiges Tor. Von daher passt das auch so für uns, für die Langdorfer natürlich wichtig vor den jetzt schweren Spielen gegen ja fast die Top 4. Da war der Dreier schon immer wichtig, das stimmt.
Genau, dann gucken wir eine Liga tiefer in die Kreisliga Staffel 1. Und da haben wir auch ein paar interessante Ergebnisse, die wollen wir, ja, ich sag mal jetzt nicht im Detail alle bewerten, vielleicht nur mal so die wichtigsten, auf die wir mal eingehen. Das ist natürlich zum einen der deutliche Sieg von Mertendorf 5:0, nachdem sie die Woche davor eine richtig herbe Klatsche bekommen haben gegen Reichertswerden-Markwerden. Jetzt wieder die Antwort gegeben, das ist schon überraschend für mich, deutlich 5:0.
Ja, definitiv. Gegen den Absteiger von Petra Saubach, die sich sicherlich erstmal finden müssen, so wie es scheint. Aber ja, da ist Mertendorf auf jeden Fall wieder zurück in die Erfolgsspur und bleibt jetzt dem Tabellenführer Reichertswerden-Markwerden, die natürlich wieder einen hohen Sieg eingefahren haben, auf den Fersen. Ja, aber ja, mal gucken.
Ja, du hast schon angesprochen, Reichertswerden-Markwerden wird seiner Favoritenrolle natürlich gerecht gegen Löbitz. 8:1, deutliches Ding allerdings, hätte ich jetzt in der Deutlichkeit vielleicht auch nicht erwartet, wenngleich Löbitz natürlich jetzt schon 30 Gegentore hat nach 4 Spielen. Das ist natürlich auch sehr, sehr viel. Ja, das wird wieder wahrscheinlich ein Mitfavorit im Kampf um den Aufstieg werden, Reichertswerden-Markwerden, oder?
Ja, definitiv, denke ich auch. Dort auch mit Harley Kriebel, der ich glaube jetzt auch vorne ist in der Torjägerliste, auch einen guten Stürmer. Ich glaube, Hoffi hat ab und zu mal schon Kontakt gesucht. Von daher, ja, beobachtete man natürlich gerne. Reichertswerden-Markwerden auch als ja immer unmittelbaren Gegner früher immer gewesen. Und von daher bleibt das spannend, aber ich denke, Mertendorf oder Reichertswerden-Markwerden, einer von beiden, wird es wohl machen, würde ich auch sagen.
Ja, so ein bisschen verabschiedet aus der Spitzengruppe hat sich jetzt Germania Schimburg, Possenhain, Leisling, die deutlich 6:1 gegen Groß-Gorbeta 2 verloren haben, auch ein überraschendes Ergebnis. Ich hatte letzte Woche noch Groß-Gorbeta 2 so ein bisschen, ja, gesagt, dass die sich bestimmt auch ein bisschen mehr erhofft haben, so von den ersten Spielen in der Kreisliga, weil ja doch schon auch Qualität dort im Kader vorhanden ist. Ja, Schimburg-Leisling, schon überraschend, diese Niederlage, oder?
Ja, wobei ich sage, ein bisschen immer eine Wundertüte, sage ich mal, Schimburg-Leisling. Irgendwo kommt immer der Wann, der auch da ist. Ich denke mal, Groß-Gorbeta durch den Spielausfall wird auch ein bisschen verstärkt. Ich habe nicht ganz genau durch die Aufstellung geguckt, aber ich denke, der eine oder andere wird sicherlich nachgerückt sein in den Kader. Von daher, ja, wie du auch sagst, eigentlich auch eine super Truppe. Von daher kann dann so ein Spiel auch mal in die Richtung gehen, dass es dann auch mal so ein deutlicher Heimsieg für die Tode von Groß-Gorbeta werden kann.
Ja, gucken wir mal Richtung Kreisliga Staffel 2. Dort gab es einige Spitzenspiele zu bestaunen. Das erste schon Groß-Grimma, zweite Mannschaft gewinnt 4:3 gegen ja, Eintracht Profen, die, ja, ich habe es letzte Woche schon gesagt, eigentlich ein Legendenteam in der Kreisoberliga sind. Ich glaube, in der Kreisoberliga auch die meisten Saisons verbracht haben. Dann noch ab und zu mal einen Ausflug in die Landesklasse. Nun jetzt versuchen sich neu zu sortieren in der Kreisliga. Und da ist mir aufgefallen, in der Torschützenliste sozusagen von Groß-Grimma, Martin König, Fetze ist zurück. Da musste ich echt schmunzeln, als ich das gesehen habe. Aber Groß-Grimma 2 aktuell mal diskret Tabellenführer.
Ja, sicherlich auch überraschend. Ich tatsächlich persönlich habe auf einen anderen Namen geguckt, weil er nämlich auch mal bei Schwarz-Gelb gespielt hat, als ehemaliger WHV-Spieler. Also halb
Patrick Wandel.
Genau so ist es, Patrick Wandel, der Koffer. Und ja, da habe ich den gesehen, guck mal an, da spielt er doch mal wieder ein bisschen Fußball und Mensch, ja, Tabellenführer und gegen Proben, wie du sagst, absolut erfahrene Truppe. Genug Spiele haben wir ja auch gegeneinander gehabt. Meistens gab es ordentlich auf die Mütze dort in Proben, muss ich sagen. Ja. Von daher mal gucken, wie sie sich die Saison in der Kreisliga dort zurechtfinden. Aber natürlich trotzdem irgendwo aufgrund der Erfahrung eine Truppe, die dort oben unter die ersten drei gehört und wahrscheinlich trotzdem um den Aufstieg mit Motor Zeit irgendwo, wie gesagt, mal gucken, wie lange es bei Groß gemacht wurde, so läuft, kommt auch immer drauf an, ne? Wie sieht es bei der ersten aus, was muss vielleicht mal nachrücken oder nicht. Und vielleicht auch Preußig, mal sehen, auch wenn sie jetzt 3-0 das Spitzenspiel, sag ich mal, das andere vielleicht verloren haben. Das sind so die Vereine, denke ich mal, die in dieser Staffel den Staffelsieg untereinander ausmachen.
Du schlägst immer schöne Burgen, Markus. Das ist mit dir wie so ein Länderspiel. Du gehst gleich ein auf das Spiel auch Mutterzeit gegen Treusig. Das war für mich auch überraschend deutlich mit 3-0, wenngleich natürlich ich weiß, was für eine Qualität die Mannschaft von Tobias Schmidt, der ja auch schon im Stammtisch zu Gast war, hat. Gerade jetzt mit den beiden Danicio-Brüdern, mit Kevin Erlein, ein erfahrener Kreisoberliga-Landesklasse-Spieler eigentlich, Laurin Bayer, jetzt Kapitän der Mannschaft. Also da gibt es schon viel, viel, viel Qualität. Und Treusig, ja, die auf das Relegationsspiel letztes Jahr so ein bisschen verzichtet haben, müssen sich auch erstmal wieder sortieren. Neuer Trainer, auch wichtige Spieler aufgehört. Und daher wurde Zeitz da jetzt erstmal seiner doch vielleicht leichten Favoritenrolle gerecht. Ich denke, Mutter Zeitz, dies wird das Team sein, was zu schlagen gilt, oder?
Ja, würde ich auch so sagen. Bin ich nicht ganz so informiert wie du, hab natürlich einen Stammtisch da verfolgt. Das war schon sehr interessant und auch amüsant anzusehen oder anzuhören und natürlich auch die Ambitionen, die dort dahinter sind. Und du sagst ja eigentlich auch eine Truppe, die lange keine Oberliga dort gespielt hat, in einem Neuaufbau. Von daher denke ich schon, dass es ein Top-Favorit sein wird, genauso wie.
Ja, dann gab es noch ein Derby in Deuben. Schwarz-Gelb-Deuben gegen Teuchern-Nessa. Zweite Mannschaft 1-4 am Ende auch deutlich an die Gäste gegangen. Ich habe im Social Media gelesen, dass man langsam unzufrieden ist in Deuben mit der gelb-roten Kartengeschichte. Man beendet jedes Spiel quasi nicht in voller Zahl. Da wird jetzt der sportliche Leiter René Mehlhose ein bisschen aktiv werden wohl. Mannschaftsintern wurde da geschrieben. Ja, Pascal Düsing, Yannick Kairat, Philipp Schmidt und Cornelius Vetter treffen für die SG-Reserve und Stefan Bayer für Deuben. Ja, in Deuben, ich kann mich damals noch an alte Kreisliga-Schlachten erinnern. Das war immer eklig, oder? In Deuben.
Definitiv, definitiv. Ich wollte gerade ein bisschen schmunzeln, wo ich sage, naja, Platzverweis, ich denke, ich habe immer so die Erinnerung, ich glaube, in Deuben gab es immer ordentlich Karten. also Spaß beiseite irgendwo, das war, wie du sagst, das war immer ein rassige Duelle, man ist eigentlich nie gerne nach Deuben gefahren, bin ich auch ehrlich. Und es sind ja auch noch ein paar Spieler dabei, die damals auch noch gespielt haben, wenn ich an Sven Wagenbrett da sehe zum Beispiel. Oder ich glaube, Ronny Riemschneider hat ja auch noch gespielt, oder spielt noch. Das ist natürlich, also auch qualitativer und auch, das sind schon, abgebrühte Typen, die genau mit allen Wassern gewaschen sind und wissen, was sie machen. Aber ja, man ist nie gerne nach Dolben gefahren, da bin ich bei dir.
Genau so ist es, ja, aber immer würzig. Ich mag ja so heiße Spiele, das weißt
wie
du ja aus eigener Vergangenheit.
Genau, wie gegen euch.
Ja, machen wir den Haken dran an die Spieltagsanalyse und gehen mal so ein bisschen auf dich und deine Zeit bei Schwarz-Gelb-Weißenfels und generell Schwarz-Gelb. Ich glaube, ich habe gelesen, der älteste Verein in Weißenfels, wenn mich das nicht täuscht.
Ja, zumindest der
ja, genau.
Fußballverein, ja.
Genau. Mein Vater hat da auch schon mal erzählt, früher noch von den alten Zeiten, auf dem alten Platz da gegenüber und so weiter. Ich selber habe mit der Spielgemeinschaft Schwarz-Gelb 1. FC Weißenfels damals im Nachwuchs auch viel, viel Berührungspunkte mit dem Sportplatz in Schwarz-Gelb gehabt. Viele, viele tolle Spieler habt ihr rausgebracht mit Schwarz-Gelb. Warum ist es jetzt am Ende so gekommen, wie es gekommen ist, dass es dann hieß, wir müssen die Sache hier leider an der Stelle beenden?
Ja, also ich hole ein bisschen mal aus. Ich sag mal, Schwarz-Gelb, wir sind seit Jahren, sag ich mal, so ein eigenständiger Verein. Der kleinste Verein, zwar der älteste der Stadt, hängt ein bisschen zusammen mit dem Pachtvertrag, der in der Mitte der 90er damals geschlossen wurde mit der Stadt. Zu der Zeit die Jugendmannschaften voll, Sponsoren da, alles tippitoppi, hat man gesagt, okay, Wir sondern uns ein bisschen ab von der Stadt, machen alles alleine, Betriebskosten selber bezahlen, Bewirtschaftung, alles komplett, Fachvertrag, der 25 Jahre geschlossen wurde, der natürlich dann, sage ich mal so, ab vor 10 oder auch schon 15 Jahren dann langsam immer schwieriger wurde. Jugend ging zurück, oder halt sind dann andere Vereine gegangen. Da ging es dann so langsam schon ein bisschen bergab, muss man dann auch sagen. Aber wir haben ja trotzdem jahrelang jetzt immer wieder gekämpft, unter den Bedingungen, dass es uns weiterhin auch gibt und weiterhin auch im Punktspielbetrieb gibt. Dann natürlich vor 7 Jahren, der Zusammenschluss mit der SG mit Langdorf, ja, einfach aufgrund der Altersstruktur der Spieler, die Kaderdecke sah nun mal aus, dass wir noch so 11, 12 waren. Und dann habe ich tatsächlich, dadurch, dass ich natürlich mit Max Schnürer, der ja Urlangdorfer ist, ja auch sehr gut befreundet bin und in der Schulzeit war, haben wir mal gesprochen, spätestens dann, wo ich beim Staffeltag mit Jens Schärf dort saß, haben wir uns in die Augen geguckt und gesagt, na, wie sieht's aus? Langdorf war ähnlich zu dem Zeitpunkt und dann haben wir den Zusammenschluss gemacht, wo ich immer wieder sagen muss, eine super harmonische Spielgemeinschaft, zwei ja Vereine, die ja trotzdem auch, da gab es ja früher auch Derbys zwischen Langdorf und Schwarz-Gelb, die rassig waren, die, also die haben super, hat super funktioniert und da war überhaupt kein, es gab überhaupt keinen Grund jetzt, dass es irgendwie mit Langdorf Probleme gab. Also der Grund zur Trennung jetzt ging schon von uns aus, von Schwarz-Gelb. Ja, wir hatten 2023 unser 120-jähriges Jubiläum gefeiert gehabt. Auch mit dem Highlightspiel der alten Herren gegen Lok Leipzig, war gut besucht, war eine schöne Veranstaltung. Unsere wenigen Mitglieder, wir sind um die knapp 50, haben dort mitgemacht, haben mitgezogen. Also wirklich war nochmal so wie eine kleine Aufbruchstimmung, was wir uns im Vorstand erhofft hatten, dass das so anhält und so weitergeht. Das ging aber halt sehr schnell wieder zurück. So, und dann habe ich ein bisschen gesagt, da ich hauptsächlich mich halt um natürlich um die erste, die Männermannschaft gekümmert habe und auch die Spieltagsabdeckung organisiert habe und so weiter. Dann meine Mutti, die ich da auch mal erwähnen muss, die jahrelang nicht nur als Kassenwart, dann auch in Betreibung unserer Vereinsgaststätte und auf den Spieltagen dann ja im Prinzip weggebrochen ist, weil sie einfach altersbedingt dann mal gesagt hat, jetzt ist Schluss. Das heißt, es ging dann noch ein bisschen mehr an mir hängen. Und da habe ich gesagt, Leute, so geht's nicht weiter. Es können nicht immer nur die gleichen Leute hier stehen. Es ist ein Riesenaufwand. Dann fehlen die Traktoren aus. Ne? Du musst mähen. Ich meine, gut, unser Platz ist sowieso nicht die schönste Geschichte. Das wissen wir auch. Was auch unter diesen, ja, Rahmenbedingungen fällt irgendwo. Wir haben keine Bewässerung, leider, dass wir mal irgendwo eine Sanierung des Platzes angehen können. Also wissen wir auch selber, dass es nicht das Schönste ist. Ja. Alles schwierige Bedingungen und die wenigen handeln, die noch was machen. Es wurde einfach immer mehr. Und dann habe ich gesagt, wir müssen uns in die Augen gucken und jetzt wirklich sagen, macht's noch Sinn oder nicht? Und haben dann irgendwo auch gesagt, nee, so geht's einfach nicht. Drei, vier Mann, das können wir nicht mehr wuppen. Dazu natürlich auch der Anteil der Spieler von Schwarz-Gelb in der Spielgemeinschaft wurde immer weniger. Am Ende waren es jetzt noch 5, 6. Und da habe ich dann auch gesagt, Leute, da müssen wir mit Langdorf dann ehrlich sprechen. Den Aufwand will ich selber nicht mehr so betreiben. Und daher kam es zu der Trennung, also wirklich ohne Groll gegenüber Langdorf oder sonst was. Einfach nur aus den Gründen, dass bei uns zu wenig Leute jetzt mittlerweile was machen und ja, am Ende jetzt eigentlich nur noch ein Altherrenverein sind, was ich verstehe, weil das sind alles Leute, die haben jahrelang die Knochen hingehalten bei Schwarz-Gelb. Die wollen halt nur noch Bretter am spielen, das verstehe ich alles völlig und ganz, aber so kann man halt leider keinen Punktspielbetrieb mehr dann aufrechterhalten. Also jetzt, ja, so war es ein bisschen. Dann gab es noch ein bisschen, ja, was heißt im Vorstand, ein paar Unstimmigkeiten aufgrund des Artikels, den ich dann geschrieben hatte, der dann bei FUBA auch ja, aufgenommen wurde mit der Beendigung. Und leider haben dann die ein oder anderen, die das so in der Gesellschaft heute üblich ist, den Artikel gar nicht richtig gelesen, sondern lediglich die Überschrift gelesen und dann hieß es natürlich gleich, und der Verein ist komplett tot, was nämlich ist, uns gibt es noch, wir spielen Altherrenfußball, wir haben eine Kooperation mit den Burgenland Underdogs Footballspielern, die Jugend macht bei uns Training und haben auch mal ein Highlightspiel mal machen oder ein Fanclub-Turnier, also es ist immer noch ein bisschen was los bei uns, auch wenn es natürlich nicht mehr im Interesse ist, weil, sage ich mal, für alle Zuhörer jetzt hier, was den Punktspielbetrieb ist und was ein Fußballverein am Ende auch ausmacht, aber das will ich auch nochmal gerade stellen, weil da gab es viele Meldungen, auch bei anderen Vorstandsmitgliedern, sicherlich von Leuten, die wahrscheinlich seit 10 oder 15 Jahren aus dem Fußballgeschäft draußen und dann nur gelesen haben, ach, irgendwie Schwarz-Gelb ist nicht mehr. Ja, da gab es ein bisschen auch ein paar Reibereien dann auch mal im Vorstand und wo ich mich dann jetzt auch entschlossen habe, mit all den Dingen, den offiziellen Sachen, dass ich mich jetzt privat ein bisschen auch zurückziehe und ja, erstmal sozusagen um mich kümmere, um die Familie, ein bisschen Abstand gewinne und dann mal gucken, wie es dann mal für mich auch mal irgendwo weitergeht. Ja, so erstmal der Überblick, warum es zu der Trennung kam.
Du hast es gerade wirklich, ja, wirklich sehr, sehr gut erklärt. Ich denke, das ist auch für viele Zuhörer auch nachvollziehbar. Trotzdem schade um so einen Fußballverein. Jetzt hast du gesagt, 25 Jahre der Pachtvertrag, da läuft ja dann also dementsprechend auch in den nächsten Jahren aus, wenn du das gesagt hast, für 93 jetzt gesagt, ne, ist das geschlossen worden.
Ja, wir haben ihn einmal sogar schon verlängert. Also das heißt, so wie er war, haben wir einfach nur noch mal 5 Jahre verlängert, weil die Gespräche, die damals, wo wir auch ein bisschen besser noch da standen, mit 2 Männermannschaften, leider, ja, zum damaligen Sport- und Freizeitbetrieb nicht so verstanden wurde, wie wir es eigentlich wollten. Mit einfach nur einer Nutzungsvertragänderung in dem Stadtrat kam was ganz anderes an, wo wir angeblich Forderungen gestellt haben, die wir nie gemacht haben. Und dann ist das Ding natürlich uns in die Ohren geflogen, wo wir stinksauer waren. Und dann haben wir es am Ende jetzt nur verlängert für 5 Jahre. Und jetzt ist der Punkt, wo man sagt, wie machen wir weiter? Und wahrscheinlich, ich bin gerade in den Gesprächen nicht mehr mit dabei, von daher möchte ich jetzt auch da keine Internas irgendwie aussprechen. Aber viel war es jetzt, das den Vertrag auch nochmal trotzdem zu verlängern, vielleicht auch 3 Jahre, um zu sehen, dass wir auf jeden Fall 3 Jahre dort oben noch. Und wenn es nur Altherrenfußball ist, auf jeden Fall mit Fußball spielen, ja.
Gab es das ja schon ganz oft in der Geschichte auch, muss man ja auch ehrlicherweise sagen, dass ein Verein, der schon mal, ich sage mal, totgesagt wurde, wieder zurückkommt. Wäre das für dich denkbar? Ist das eine Option in deinem Leben, zu sagen, okay, ich habe jetzt Kraft gesammelt, wir nehmen jetzt nochmal alles zusammen, wir gucken mal, dass wir jetzt vielleicht wieder eine Nachwuchsmannschaft hier auf die Beine bringen, dass wir Samstag, Sonntag wieder Kinder hier auf dem Platz haben? Dass bei Schwarz-Gelb-Weißenfels, wie ich es vorhin gesagt habe, ich denke nur an Spieler wie Matthias Henze, wie an André Henze, da geht es ja weiter. Thomas Kritzler, die ersten Schritte gemacht bei Schwarz-Gelb,
Ja.
auch ein Weißenfelser bekannter Spieler. Ja, Guido Schotten, was da alles, Axel
Ja.
Schmeisser.
Ja.
Ich könnte jetzt aufzählen ohne Ende.
Ja, Mike Weiß, Marcel
Genau, Marcel Scholz, Scholle, ja, ein
Ja.
begnadeter Fußballer. Das muss doch irgendwie wieder zum Leben erwacht werden, geküsst werden, wie auch immer. Und wenn man erstmal vielleicht mit den Kindern anfängt, ist das eine Option für dich?
Ja, dadurch, dass wir es ja irgendwo versucht haben, fällt es mir gerade schwer, dort, sag ich mal, einen positiven Gedanken zu finden. Das wäre natürlich schön. Ich persönlich sehe mich gerade da nicht, aber wie gesagt, man gewinnt ein bisschen Abstand und niemals nie. Sollte man auch nicht sagen, ne? Von daher, mal sehen, in der momentanen Konstellation sehe ich es gerade nicht. Es müssen natürlich sich einfach mal welche finden, dass es wieder vorwärts geht, wie du sagst, vielleicht mit der Jugend sich hinzustellen. Ja. Mal sehen, mal sehen. Also da würde ich eher ein Fragezeichen, erstmal ein dickes Fragezeichen hier noch machen. Und ja, es ist irgendwo die Bereitschaft, sich das anzutun, Jugendmannschaft Verantwortung zu übernehmen, die ist auch irgendwo zurückgegangen. Das ist das, was ich vorhin meinte, weil es ist auch ein gesellschaftliches Problem. Also es ist nicht nur die Jugend, sind sicherlich auch andere Faktoren, wo jeder ein bisschen in der heutigen Zeit mit sich zu tun hat und immer weniger vielleicht für das Ehrenamt oder für die Gesellschaft macht, habe ich ein bisschen das Gefühl. Also von daher, sonst hätten wir es vielleicht dahin bekommen, dass wir gesagt hätten, ja, hier ist jemand, der stellt sich hin, nimmt eine Jugendmannschaft, wir bauen wieder was auf. Aber das waren einfach zu wenige.
Ja, kommen wir noch ein bisschen zu dir persönlich, Markus. Du hast dein ganzes Leben bei Schwarz-Gelb verbracht, hast dort auch Verantwortung übernommen, auch als junger Mensch Verantwortung übernommen. Ich meine, ich kann dir das sehr, sehr gut nachfühlen. Soweit sind wir ja nicht auseinander. Aber was stellst du dir halt so vor für dein weiteres Fußballleben? Ich denke mal, dein ganzes Leben hat als Fußball bestanden. Du guckst noch regelmäßig zu in Langendorf, kennst dich auch weiterhin aus, wie wir gerade auch gehört haben, verfolgst das natürlich auch alles dementsprechend. Könntest du dir mal wieder eine offizielle Rolle bei einem anderen Verein vorstellen? Wenn ja, vielleicht welcher? Oder siehst du dich vielleicht auch so ein bisschen im Verband? Ich könnte mir das auch sehr, sehr gut vorstellen, dich so beim KAV als neues Gesicht. Warum nicht?
Ja, erstmal danke dafür. momentan, wie du sagst, bin gerade wirklich so am Abstand gewinnen. Ich verfolge es natürlich noch, aber ja, auch in anderen Spiele 2 habe ich mir jetzt angeguckt. Es ist gerade tatsächlich ein bisschen Abstand gewinnen. Steht auch nochmal ein bisschen berufliche Veränderung bei mir an. Und gesundheitlich hatte ich Anfang des Jahres auch ein bisschen Probleme mit einer Rücken-OP. Von daher versuche ich gerade wieder runterzufahren und ein paar andere Dinge zu genießen. Aber natürlich, wie du sagst, Fußball spielt in meinem Leben eine wichtige Rolle, wird immer eine wichtige Rolle spielen, egal in welcher Form. Deswegen kann ich das natürlich definitiv nicht ausschließen, dass ich irgendwo nochmal was machen werde. Die Idee mit dem Verband tatsächlich, da gebe ich dir recht, habe ich auch schon mal überlegt, jetzt nicht sofort, aber das mitzumachen. Ich muss ja auch trotzdem sagen, auch wenn immer viele mal meckern in Richtung Verband, die Arbeit, die sie dort machen, ist im Vergleich zu, ich sag mal, vor 10 Jahren oder so, deutlich angenehmer, deutlich besser geworden, finde ich. Von daher, ich habe auch eigentlich einen recht guten Draht zu allen dort im Verband. Kann ich mir das schon vorstellen und denke auch, dass ich jemand bin, der sicherlich auch objektiv mit Mannschaften umgehen kann und vielleicht auch ein guter Ansprechpartner wäre. Aber mal sehen. Aber irgendwo könnte ich mir natürlich auch vorstellen, vielleicht eine offizielle Funktion als Teambetreuer oder sowas zu machen. Klar, da ist dann Werner Langdorf wahrscheinlich mein erster Ansprechpartner. Aber ja, mal sehen. Erstmal heißt es tatsächlich ein bisschen Abstand gewinnen, muss ich sagen.
Ja, und dann bist du natürlich auch durchaus mal in anderen Sportarten unterwegs. Verfolgst du ja auch ein bisschen Basketball, was ich so gesehen hatte. Wie werden so deine nächsten Wochen aussehen? Weiter runterfahren, weiter so ein bisschen gucken und dann ein bisschen Kraft sammeln noch für eine eventuelle neue Aufgabe sozusagen.
Ja, korrekt. Basketball, Football auch sehr interessiert, aber Basketball in doppelter Hinsicht muss ich auch sagen. Wir hatten ja da eine schöne Geschichte mit einem Fitnesstrainer, Athletikcoach, der 2 Jahre beim MBC war, der Samuel Covelli, der bei uns gespielt hat, wo auch eine richtig gute Freundschaft entstanden ist. Wir haben nach wie vor Kontakt. Das war eine tolle Sache, wie man auch so, ja, übergreifend, über den Sport oder über die Sportarten, sag ich mal, Freundschaften knüpfen kann und auch das zusammen verbindet. Also ja, ich gehe noch immer wieder zum NBC. Ja, mal sehen. Ich gehe natürlich auch gerne mal ins Stadion, egal ob es jetzt mehrere Bezug ist, ob es in Leipzig mal ist oder natürlich, ich bin großer Bayern-Fan, will es mir nach. in München immer mal bin und von daher, ja, erstmal doch tatsächlich ein bisschen für mich das mache und dann schauen wir mal tatsächlich, ja, wie es weitergeht.
Ist das eigentlich damals entstanden mit Samuel Covelli? Ich meine, ich habe das verfolgt. Es war ja wirklich eine tolle Geschichte. Da Kostja Muschidi zwischenzeitlich auch mal auf dem Langendorfer Sportplatz da mit Kindern gespielt und so weiter. Also tolle Bilder, wie ich finde. Wie kam das zustande damals?
Ja, eigentlich ganz lustige Geschichte. Er hat, glaube ich, 1, 2, 3 Vereine per E-Mail angeschrieben. Und am Ende hat aber nur Langendorf im Namen von Hauki drauf reagiert. Und dann kam er, ich weiß gar nicht, welches Spiel es war, kam er dann zum Spiel und Hauki meinte nur, ja, der kommt heute, da muss mal einer hingehen, der auch ein bisschen Englisch kann. So, dann stand wirklich, es war Eckball für einen Gegner und Hauki stand am kurzen Pfosten und rief nur meinen Namen. Ich gucke nur hin, ich sage, was möchte er jetzt von mir? Konzentriere dich bitte auf die Ecke, dachte ich mir nur. Ja, er ist jetzt da, er ist jetzt vorne, alles klar. Und dann bin ich hin, dann haben wir uns 70 Minuten während des Spiels dort unterhalten. Auf Englisch, alle guckten so ein bisschen, was macht der Wilnewski jetzt eigentlich da gerade hier auf Englisch? Und war super, erstes Gespräch und dann ging das eigentlich ja von null auf gleich, dass wir uns super verstanden haben. Er hat sich mit eingebracht. Er war dann oft auch, wenn wir Sonntag hier Football oder Fußball geguckt haben, mit bei uns sofort mit dabei. Also tolle Geschichte. Also, wie du sagst, Kostja Muschidi hat er mal Kopf der Halbzeit schon in Langdorf gemacht mit ein paar Kindern. Ja, war schon eine coole Sache, auf alle Fälle.
Ja, Markus, dann danke ich dir für das unglaublich tolle Gespräch, für die Einblicke bei Schwarz-Gelb-Weißenfels. Ich drücke die Daumen, dass es da trotzdem irgendwie in irgendeiner Form weitergeht, dass der Verein weiter am Leben bleibt, auch wenn es nur eine Alternmannschaft ist. dass du für dich vor allem auch wieder eine Aufgabe findest, wo du Freude dran hast, wo du auch deinen Input, den du dir jetzt in den letzten Jahren auf jeden Fall auch angeeignet hast, auch wieder mit einbringen kannst. Und natürlich, ja, gesundheitlich natürlich auch alles Gute weiterhin, dass du deine Rückengeschichte da in den Griff kriegst und so weiter. Hast ja auch deine Spielerkarriere leider eigentlich für meine Begriffe zu früh beenden müssen. Und ja, ich wünsche dir da alles Gute und ich freue mich auf die Begegnungen am Spielfeldrand mit dir.
Ja, danke dir dafür. Auch an dich nochmal erstmal großen Respekt für deine Formate, die du hier ins Leben gerufen hast. Das ist toll, finde ich, eine tolle Sache für den Burgenland-Fußball, wie man ja auch dann, sag ich mal, Kontakt auch knüpfen kann. Also wirklich großen Respekt. Danke dir dafür. Und danke auch für das Gespräch, für die Worte. Und ja, mach du auch weiter so mit der Geschichte. Auch jetzt, wenn du doppelt beansprucht bist, jetzt als Trainer in Baumersroda. Und ja, danke für die Worte. Man wird sich sicherlich auch das ein oder andere Mal auf den Sportplätzen im Burgenlandkreis sehen. Und dann gucken wir mal, wie es wieder weitergeht. Also vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, und dann die Schlussworte. Ich freue mich auf die nächste Ausgabe, die dritte Ausgabe nächste Woche Montag. Wird die schon sein und es wird wieder ein Gast hier dabei sein. Freut euch drauf und schaltet ein. Und natürlich bin ich für Feedback offen und würde mich freuen, wenn er ja vielleicht mal kurz schildert, ob es euch gefallen hat oder was wir vielleicht auch verbessern können. In diesem Sinne, euch allen eine gute Zeit.